ARD. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Also für mich ist ja Lenny Kravitz auch wirklich immer Butter für die Ohren.
Prince meets John Lennon.
Gott segne Otis Redding und alle anderen Götter.
Weil Lenny Kravitz einfach auch ein Groove-Gott vor dem Herrn ist.
Ja, da hast du einen Spritzer-Song, dort 2 CL Bass, Funk, 3 CL Rock, Garnitur und Häubchen Sexiness. Ja.
Ich bin Frank König, hallo. Heute geht's um das Debüt eines Künstlers, den viele in seiner Heimat, den USA, erstmal ein bisschen verkannt haben. Also Retro-Onkel, Neu-Hippie, ein bisschen Prince, ein bisschen John Lennon, ein bisschen Bob Marley, Marvin Gaye, Stevie Wonder und viele andere. Aber alles eben nicht so richtig. So oder so ähnlich äußerten sich manche Kritiker tatsächlich über Let Love Rule, das Erstlingswerk von Lenny Kravitz. Nicht so in Europa. Hier bei uns war das Debüt der Startschuss für eine Weltkarriere und wird darum auch vom britischen Kollegen Robert Dimery in seinem Buch Thousand and One Albums You Must Hear Before You Die gewürdigt. Lenny, wer? Wird man sich in seiner Heimat gefragt haben. Ei, dem alte Kravitz sei jung, würde man in meiner Heimat Hessen sagen. Sein Vater, der alte Kravitz, war Fernsehnachrichtenproduzent. Ein schwieriges Verhältnis hatte der Junge zum Alten, das sich erst in den letzten Lebenstagen gebessert hat. Davon wird noch zu reden sein, genau wie von Lennys Mutter, der Schauspielerin Roxy Roker. Wow, allein der Name klingt ja schon irgendwie nach Rockstar. Der Vater weiß, die Mutter schwarz, der Vater Jude, die Mutter Christin, beide in der Medienbranche, beide stark an jeglicher Art von Musik interessiert. Die Grundlage für eine Musikkarriere ohne Scheuklappen war gelegt. Das Album ist am 6. September 1989 mit Erscheinen dieser Meilensteinfolge vor 35 Jahren also rausgekommen. Die Leadsingle mit dem Titeltrack kam aber schon im Juli. Let love rule. Lass die Liebe regieren oder noch besser, lass die Liebe walten. Ach, wie schön. Das ist die Präambel von Lennys Grundgesetz. Passt auch irgendwie gut ins Jahr 1989. Und wer das Album damals aufgelegt hat, hat als erstes die Nummer hier auf die Ohren bekommen. Der Opener Sitting on Top of the World. Sitting on top of the world.
Sitting on top of the world. Remember the times we used to play.
War das ein Dylan-Zitat, ein kleines?
But all I do is sing the blues.
Tja, und wer denkt, auf dem Dach der Welt einen heroischen Popsong zu hören, wird bei Lenny Kravitz eines Besseren belehrt. Ganz schön einsam da oben, wenn man voller Schmerz auf eine vergangene Liebe blickt. Und die wilde Reise durch Stilistiken und Epochen endet mit dem 13. Track Flower Child. Ein bisschen Blumenkind, ein bisschen Lou Reed und ganz viel Kravitz-Schmelz. Aus der SWR2 Musikredaktion sind Katharina Heinius und Stefan Fahrig da. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Flower
Child. Ja, du hast auch schon so ein buntes
T-Shirt. Stefan hat eben schön mitgetanzt.
Ja, wunderbar. Das Jahr 1989, kurz nach Erscheinen von Let Love Rule, fällt in Deutschland die Mauer. Die friedliche Revolution in der DDR siegt über die alten Männer des SED-Staats. Let Love Rule. Das ist natürlich das alles überstrahlende Ereignis der historischen Umbrüche von 1989. Es entstehen viele geflügelte Worte in diesen Tagen. Ein Berliner bringt es vor den ZDF-Kameras genau auf den Punkt.
Also wer jetzt schläft, der ist tot. Also ist meine Meinung.
Wer jetzt schläft, ist tot. Oder noch nicht geboren, Katharina.
Ja.
Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass vor dem Erscheinen von Let Love Rule in Peking das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens stattgefunden hat. Studenten, die für mehr Freiheiten demonstriert haben, wurden auf Befehl der chinesischen KP-Führung von der sogenannten Volksbefreiungsarmee niedergemetzelt. Das Gegenteil von Let Love Rule. Katharina, was war denn musikalisch los 1989?
Naja, wenn wir politisch-musikalisch einsteigen, dann ist da natürlich ganz vorne David Hasselhoff mit dabei mit I've been looking for freedom.
Politisch-musikalisch.
Wir haben den Lambada mit drin von Kaoma.
Wenn der Lambada nicht drauf gewesen wäre.
Ah ja, dann hätte ich es nicht gekauft.
Das war ja Glück für uns beide, gell?
So, der Lambada war drauf, 89. Madonna war auch mit drauf, mit Like a Prayer. Auch vorne mit dabei Bobby McFerrin mit Don't Worry, Be Happy. Ne? The Cure haben wir schon besprochen, auch im Meilenstein. Die waren auch mit dabei, 89, mit dem Hit vom Album, dem Spinnensong Lullaby. Disintegration war das.
Disintegration übrigens auch immer noch verfügbar in der ARD Audiothek oder auf swr1.de oder auf Spotify oder.
Mit Stefan und mit Heiko Meile von Camouflage.
Ja.
Und der war auch in den Charts, 89, mit Love is a Shield. Love is a shield to
hide behind. Stefan, ich hatte es ja schon eingangs angesprochen, der familiäre und musikalische Hintergrund von Lenny Kravitz ist mega spannend.
Und du hattest auch schon so ein bisschen was angedeutet, was ich da getan habe. Ja, und es ist mega spannend, weil es sein ganzes Leben und auch sein Schaffen bestimmt. Weil es von Anfang an so ein zentrales Element in seinem Leben manifestiert, und zwar so ein ewiges Yin und Yang. Mhm. Also bei ihm geht es permanent um scheinbare Gegensätze, die sich dann in seinem Leben zu so einem Ganzen, auch teilweise logischen Ganzen, auflösen, was ganz faszinierend ist. Also fangen wir aber ein bisschen vorne an. Also ursprünglich wohnt er ja manchmal in New York, manchmal in Los Angeles. Also da haben wir schon so
ein Gegensatz, ja.
Westküste, Ostküste, ja. Weil es natürlich auch musikalisch ein Gegensatz war für ihn. Also das ist dann der Westküste, später natürlich Rock, aber natürlich auch viel Funk orientiert. Diese Geschichten, in New York hast du viel Rock-Orientierung. Und als Kind ist er halt das Kind einer, wie man im Amerikanischen sagt, Interracial Beziehung. Seine Mutter, Roxy Roker, ist, wie du erwähntest, schon schwarz, Christin, Schauspielerin. Sein Vater, Salmon Kravitz, weiß, Jude, berühmter TV-Produzent. Lenny erlebt also schon von Anfang an diese Gegensätze, schwarz-weiß, Judentum, jüdischer Glaube, Christenglaube. Und auch die Charaktere seiner Eltern, die sind ja von Anfang an völlig verschieden. Sein Vater, der hat als Soldat in Korea gedient, ist sehr streng, legt sehr viel Wert auf Disziplin, ist gegenüber Lenny Kravitz sehr hart. Was angeht, Lenny hat sehr große Probleme in der Jugend mit ihm. Seine Mutter dagegen beschreibt Lenny Kravitz als warmherzig, großzügig, sehr liebevoll. Auch da hast du immer wieder diese zwei Pole, zwischen denen er sich bewegt. Und dann hast du auf einem Album, hast du Songs wie Freedom Train, Let Love Rule, hast du schon erwähnt. Ja. Dagegen dann die Erfahrung des Vaters, der ja aus dem Krieg kommt, der dort seinen Bruder verloren hat, was ihm auch, für dessen Tod er verantwortlich gemacht wird, mit einer Erfahrung oder mit einer, kann man sagen, Trauma, mit dem er auch sein ganzes Leben kämpft.
Sowas kann sich
Lenny, der ja eigentlich Leonard heißt, wird nach diesem Bruder benannt auch. Mhm. Auch so einen Wiedergutmachung vielleicht. Mhm. Auch dieser Hippie Lenny, wie er sich entwickelt gegenüber diesen soldatischen, militärisch disziplinierten Vater. Und dann kommt was ganz Witziges. Er trifft nämlich die Schauspielerin Lisa Bonet, und das sind die er gleich als Zwilling begreift, weil bei ihr ist aber alles umgekehrt, was die Pole angeht, weil bei ihr ist der Vater schwarz, christlich erzogen, die Mutter ist weiß und jüdischen Glaubens. Also, aber er sieht sofort, das ist Seelenverwandtschaft, da hat was zueinander gefunden, was zueinander gehört hat. Und da kommt dann auch Lenny kommt ja dann auch später über seine Eltern, sein Vater als TV-Produzent hatte sehr gute Kontakte in die Musikszene, weil die auch im Fernsehen ein- und ausgingen. Seine Mutter, muss man sagen, war spätestens ab der Serie The Jefferson ein richtiger Star. Und dann kommt er mit der Musikszene in Berührung. Sein Vater nimmt ihn mit auf Konzerte Jackson 5, mit 7 schon.
Ja.
Ich wollte, mein Vater hätte mich mit 7 auf die Konzerte. Er sieht James Brown, Earth, Wind & Fire. Auf der anderen Seite trifft er wieder ein ganz anderer Pol Jazzgrößen wie Miles Davis, Ella Fitzgerald über seinen Vater, Duke Ellington. Ja, Duke Krass. Ellington spielt ihm mit 5 Jahren ein Geburtstagsständchen. Er sitzt bei Duke Ellington auf dem Schoß und beschreibt das so, dass der Saxophonist von Duke Ellington quasi das Happy Birthday ins Ohr geblasen hat aus einem Meter Abstand. Muss auch ein tolles Erlebnis gewesen sein als 5-jähriges Kind. Ja. Auf der anderen Seite, aus dem Umfeld stammt auch Syd Bernstein, der ja verantwortlich war als Manager für die British Invasion. Das heißt, da kommt dann plötzlich Einflüsse wie Kings, Stones, Beatles. Wieder ein ganz anderer Pol. Also immer dieses Yin, Yang, ein Pol, Gegenpol. Was für ihn aber keine Gegensätze sind als solches, sondern er schafft es, diese Gegensätze zu diesem Ganzen aufzulösen. Ja, man hat auch, New York war dann, wie gesagt, so ein Pol Sound, wo er dann auch Jazz kennengelernt hat. In L.A. kam er dann später zu den Rockgrößen, Led Zeppelin, The Who, Kiss, alles große Bands für ihn. Led Zeppelin, werden wir hören, hat viel mit seinem Gitarrensound zu tun. Ich glaube, viel von seinen verzerrten Gedanken ist Led Zeppelin orientiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir dazu kommen, das heute noch ein bisschen alle Einzelheiten aufzulösen, ja. Aber mal hinhören und mal wieder ein paar Led Zeppelin-Scheiben und Jimmy Page-Scheiben raushören und gucken, was Lenny auf dem Album macht. Auf der Highschool lernt er übrigens, finde ich auch sehr schön, Slash kennen.
Ja,
ja, und sie spielen noch ein bisschen zusammen.
Waren in einer Klasse. Mit Nicolas Cage zusammen.
Ja, Nicolas Cage war auch dabei. Er nennt sich, dann geht's los musikalisch natürlich in der Highschool, er nennt sich wegen seiner blauen Kontaktlinsen Romeo Blue. Und er spielt in verschiedenen Bands, nimmt Demos für andere auf, spielt viel Jam-Sessions und ist gefragter Musiker in der Szene, weil er so viele Instrumente beherrscht. Und dann kommt er auf die, hey, ich könnte auch mal ein eigenes Album machen, oder Katharina?
Genau so ist es. Und er trifft auch da eine Art Seelenverwandter, seinen Best Buddy Henry Hirsch.
Nicht Harry Hirsch.
Nee. Also, ganz wichtig, Otto. Henry Hirsch. 85 haben sich die beiden getroffen. Henry Hirsch ist Tontechniker, Keyboarder und Bassist. Und er hat ein Studio und das war der entscheidende Punkt. Und hier hat Lenny angefangen, seine Demos eben aufzunehmen von seinen eigenen Songs. Und sie haben sich deshalb so gut verstanden, weil sie beide ein großes Interesse daran hatten, eben echte Instrumente zu verwenden. Ja. Was ja in den 80ern nicht immer so üblich war. Ne? Ja. Man hat sich viel Synthesizern bedient und so, aber bei den beiden war so auch die analoge Aufnahmetechnik, das war das, wofür sie stehen und wofür auch Henry Hirsch bis heute steht, dass er alles, das kann man auf seiner Webseite auch nachlesen, da beschreibt er es, wir verlinken sie auf jeden Fall in den Shownotes, dass er alles, was er aufnimmt, auf jeden Fall, auch wenn er es vorher digital aufgenommen hat, nochmal durch ein analoges Mischpult jagt. Und und das ist sozusagen seine Produktionsart und mit dieser Produktionsart konnte Lenny Kravitz auf jeden Fall viel anfangen, weil er genau auch diese Idee hatte von seinen großen Vorbilder eben einzufangen und auch diese Sounds entsprechend zu kreieren. Also deswegen glaube ich, dass diese Verbindung auch entscheidend war, um dieses Album auch für Lenny Kravitz nach vorne zu bringen. Dann war das Album aufgenommen. 88 und zumindest ein Großteil, viele Songs waren da. Man konnte jetzt mit ein paar Songs zu den Plattenfirmen gehen, vorsprechen, Demos anhören. Und er hat das gemacht über Stephen Smith. Und Stephen Smith, muss man wissen, war auch der Manager seiner Frau, also von Lisa Bonet. Er hat ihr nämlich damals die Rolle in der Bill Crosby Show vermittelt. Und die hatte sie ja seit 1984. 87 haben die beiden geheiratet. Das heißt, 88, man kann dann mit diesem Paar zur Plattenfirma gehen und kann sagen Folgendes. Ja. Wir haben hier eine super Schauspielerin.
Man kann sich sehen lassen.
Ja, genau.
Ja,
der
aber
Mann
das von.
Ist doch auch mal schön, dass es so rumgeht. Ne?
Ja, aber das ist ja auch eine Marketing-Idee, weil, und da habe ich tatsächlich unterschiedliche Quellen gefunden, es waren am Ende 5 Plattenfirmen interessiert. Warner, Elektra, Gavin, Capitol und Virgin.
Aha.
Die waren am Ende interessiert an einem Plattenvertrag. Jetzt wird die einen Quellen sagen, es gibt Plattenfirmen, die abgelehnt haben, weil die Musik nicht radiotauglich genug war. Man wollte sie mehr in Pop treiben. Es gibt Quellen, die sagen, die Musik war nicht schwarz genug oder nicht weiß genug, sondern so in between, was ja Stefan auch gerade schon in seiner ganzen Biografie beschrieben hat. Und dann gibt es Quellen, die sagen, nein, es gab einen Bieterwettstreit der Plattenfirmen, weil nämlich dieses Promo-Tool über dieses Ehepaar, Lisa Bonet und Lenny Kravitz, eben wunderbar funktioniert, weil sie waren ein großer Star in der Zeit durch die Bill Crosby Show. Das heißt, also da gibt es unterschiedliche Angaben, aber wie auch immer, er hat einen Plattenvertrag bekommen und zwar von Virgin Records. Und die stehen ja auch dafür, auch Stefan, korrigiere mich gern, aber auch was Außergewöhnliches rauszubringen oder auch ungewöhnlichen Sachen eine Chance zu geben. Das erste Album, was bei Virgin erschienen ist, war Mike Oldfield mit Turbular Bells. Also
sie waren offener als die anderen traditionellen Plattenfirmen. Und bei den Verträgen, sagst du richtig, gibt es andere Quellen, wobei ich das so interpretiert habe, er hatte ja vorher schon Interesse an so Sachen, nur die Plattenfirmen hatten einfach, wie Katharina es beschrieben hat, bestimmte Ansprüche. Sie wollten ihn sogar zum schwarzen Duo Duran Duran umformen, wie immer das aussehen wollte. Und da hatte er am Anfang, glaube ich, immer wieder gesagt, nee, so ein Quatsch will ich nicht. Virgin hatte dann offene Ohren. Und als Virgin dann zugegriffen hatte, dann kam plötzlich an, wenn Virgin zugreift, dann muss was dran sein. Und haben ihn versucht, doch noch mit viel Geld zu locken.
Er hat in jedem Fall auch in diesem Zug seinen Künstlernamen Romeo Blue zum Glück abgelegt. Ja. Naja, in jedem Fall sagt er, dass er... Es wurde ihm abgeraten, diesen Namen weiterzutragen. Ja. Und letztendlich hat er dadurch auch noch mehr zu sich selbst gefunden als Musiker und zu seiner ganz, ganz eigenen Persönlichkeit.
Spannend war ja auch, du hast die analoge Produktionsweise angesprochen, für die er eigentlich gestanden hat zu der Zeit. Und ich glaube, wir waren ja schon bei den Vorbildern. Ne? Er wollte, dass es so klingt wie Inner Visions ein bisschen. Übrigens auch verlinkt bei uns in Shownotes der Podcast zu Inner Visions.
Das war die ganz klare Ansage. Also das war, als er mit Henry Hirsch zusammengearbeitet hatte, gerade was Hallräume anging, war klar, ich habe mal die Studiobeschreibung gelesen, da geht es um weiße Teppiche, die unter den Drums lagen. Sie haben versucht, und die Ansage war ganz klar von Lenny, ich möchte, dass das Schlagzeug tot klingt. Also er wollte so wenig Raum haben, Hall haben, wie möglich. Also auch als Gegensatz zu dem, was du auf dem Markt hattest, diese Überproduktion, dieses viele poppige, diese ganzen Synthesizer-Soßen, die da drüber geschüttet wurden. Und da war die klare Ansage, Henry, tot. Das Schlagzeug muss tot sein. Und wenn man mal ein Inner Vision hört, und ich habe mir das jetzt auch nochmal in Ruhe reingehört, es ist genau der Sound. Also 4, 5 Songs, die du auf dem Album findest, haben denselben Schlagzeugsound, haben dieselben Räume, haben dieses intime Gefühl. Ja. Genau das wollte er haben. Das war ein großes Vorbild soundmäßig für Lenny, was das Album anging.
Warum ist Let Love Rule für dich ein Meilenstein, Stefan?
Weil mir das ein Freund damals empfohlen hatte. Ich sollte mir das kaufen. Nein, er meinte anhören. So, aber ich habe es dann gekauft, das Album, und sage es offen, wie es ist. Ich hatte es aufgelegt und nach der ersten Seite war ich schon wow. Also yeah, endlich. Ja. Weil für mich waren die 80er, ich war ja nie ein großer Fan von 80s Synthi Sounds. Und du hattest 88, hast du plötzlich 89 hier Milli Vanilli und sowas. Und Phil Collins, der hatte ich ja ins Popkoma zu der Zeit gesungen. Yeah. Und dann La Bada hast du erwähnt. Die schwarze Musik hat es auch schwer gehabt, die großen, weil Hip-Hop in den USA aufkam. Und dann legst du diese Scheibe auf und auf dem Plattenteller und oder glaubst, Lenny sitzt persönlich bei dir im Wohnzimmer. Also es war so unglaublich umwerfend. Ein intimer Sound, ganz klar, ganz pur. Jedes Instrument hatte seinen Platz. Ich möchte Katharina ein bisschen widersprechen. Ich halte auch den Synthesizer für ein normales Instrument, das aber eine Klangerzeugung hat. Hier war alles analog. Keine Drumcomputer, wie du sie kanntest. Wie gesagt, Synthesizer, elektronische Klänge, raus. Alles oldschool und doch, und da sind wir bei diesem Yin und Yang, doch ganz neu. Also ganz frisch, wie du es noch nie gehört hast. Und dann diese Wahnsinnsstimme von Lenny. Und natürlich für einen Gitarristen wie mich gibt es auch einige Sound-Highlights auf dem Album. Und gefühlt muss man ja sagen, und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, hat Lenny Kravitz ja den Begriff des Vintage, also frei übersetzt altmodisch, erfunden und kreiert. Ja. Heute ist das ja, wenn du heute gehst in Gitarren, jeder will Vintage-Gitarren haben und Vintage-Effektgerät und alles muss alt sein. Und diese Philosophie hat Lenny ja schon von Anfang an mit Henry Hirsch verfolgt. Auch er hat für die Studios immer, auch bei den anderen Alben, immer die alten Effektgeräte gesucht, die alten, keine digitalen Hallgeräte, sondern Band-Echo-Geräte und so weiter. Weil
ich glaube, er hat sogar das alte analoge Studio Mischpult aus Abbey Road Studio 2 gekauft. Ja,
also er fuhr da voll drauf ab und das ist bis heute Grundlage seiner Musik. Also da hat er nicht viel verändert. Er hat mal gesagt, warum soll ich den Sound verändern? Meine Musik verändert sich durch mein Leben. Und ist auch passiert, aber vom Grundsound ist es bis heute so. Wenn man sieht, was heute ein Hype um Vintage gemacht wird, hat Lenny Kravitz Vintage einfach erobert. Und da war er ganz dabei und man hört halt bei jedem Song die Liebe. Also wirklich Liebe, die er in diesen Song reingesteckt hat, diesen Enthusiasmus. Und aufgrund der Biografie, ich habe es mal so angedeutet eben schon, da ist das so ein wunderschöner, organischer Stilmix. Und bei dem hat man immer so den Eindruck, kenne ich, das kenne ich, habe ich schon mal gehört, kenne ich. Aber Lenny verzichtet darauf, seine Vorbilder zu zitieren. Er schafft es irgendwie, diese Aura zu erzeugen, aber du kannst nirgendwo sagen, ach, das hat er da sich ausgeliehen. Ja,
der Vintage-Meilenstein.
Und darum ist das ein absoluter Meilenstein für mich, bis heute.
Darf ich mal kurz eine Vintage-Anekdote erzählen?
Ja.
Ich habe einen 63er Amp Supreme, das ist ein deutscher Hersteller, wirklich ein ziemlich total runtergerocktes altes Teil, aber es spielt noch. Und ich war mal im Musikhaus in Frankfurt und habe das mit reingenommen, weil ich eine Gitarre ausprobieren wollte. Und dann sagte der an der Pforte, sagte, halt, Moment, da muss eine Marke drauf, dass der nicht von hier ist. Und dann habe ich gesagt, hör mal, der ist von 1963, der sieht doch total abgerockt aus. Sagt der Typ, Vintage haben wir auch. Das fand ich sehr... Das fand ich sehr lustig. Den Meilensteine-Podcast, den gibt es natürlich auch in der ARD-Audiothek. Und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Steigen wir also mal mit dem Vintage-Titelsong ein. Hier kommt Let Love Rule. Love.
Keine Fatzen. Ne? Das ist alles ganz klar.
Total organisch. Ja.
Ist euch aufgefallen, dass er im Refrain oft einen Auftakt macht?
Ja.
Um
ja.
die Steigerung.
Let Love Rule. David Giles vom Music Week hat damals geschrieben und das Lied selbst ist auch gar nicht so schlecht. Oder wie der Beatles-Fan sagen würde, All You Need Is Love. Andere Kritiker sind nicht so wohlwollend mit ihm umgegangen. Ende der 80er noch über die Kraft der Liebe zu singen. Sei naiv, hieß es, Katharina.
Naja, finde ich nicht. Also die Liebe ist
Wer
ja...
Wer hätte das gedacht?
Ja, also die Liebe ist ja in der Pop- und Rockmusik das Thema schlechthin, ja. Also... Ne? Wer singt denn nicht über Liebe? Es geht doch immer irgendwie
Och,
über
ja.
Liebe.
Ich küsse schon ein paar Kandidaten.
Ja, es gibt schon. Aber klar, Liebe ist ein großer Begriff für Lenny Kravitz. Und er hat ja auch gesagt, Liebe muss das Ergebnis jeder Situation sein. Und das ist praktisch das, was er auch mit seinen Songs ausdrücken will. Und vor allem auch mit diesem Song. Und er hat auch gesagt, zu diesem Song speziell, Let Love Rule war der Beginn meines musikalischen Lebens. Und ich glaube ihm das auch, weil das alles erstmal zusammenfasst, wofür er steht. Nämlich für Liebe und dafür Liebe in die Welt zu bringen. Mhm. Das glaube ich, sieht er als seine Aufgabe, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben und einfach auch, also für mich ist ja Lenny Kravitz auch wirklich immer Butter für die Ohren. Ja, ich lege den auf und ich finde es super und ich kann mich da reinlegen und kann auch irgendwie diese Liebe spüren. Der Song an sich hat eine ganz interessante Entstehungsgeschichte oder diese Zeile, Let Love Rule. Er ist Mitte der 80er Jahre mit seiner Frau Lisa Bonet, wir haben schon öfter jetzt über sie gesprochen, in ein Loft in Manhattan gezogen. Das gehörte einem Musiker, der vorher auch viel mit Bob Marley gespielt hat, also vielleicht auch ein bisschen Inspiration.
Nein, das ist normal, dass man in eine Loft nach New York zieht, die einem Musiker von Bob Marley gehört.
Na, in jedem Fall hat er auf die Aufzugwand in seiner Etage hat er eben diese Worte geschrieben, Let Love Rule. Und da ist er irgendwie jeden Tag dran vorbeigelaufen. Irgendwann hat er gedacht, dann mache ich einen Song dazu. Und ist ja auch ein
Hat sich selbst inspiriert,
ist ja auch ein fantastischer Song geworden.
Mhm. Ja. Ich glaube, er hat auch mal gesagt, so von Selbstverständnis, also was wollen die denn jetzt hier, dass ich jetzt über Hass und Missgunst schreibe, da kriegen sie mich nicht hin. Das ist nicht meine Art.
Bringt doch keinem was.
Ja, das bringt ja keinem
was. Ja, es war auch, glaube ich, ein bisschen bedingt dadurch, dass dieser, ich sag mal, wohlbehütete Junge in diesem Loft und diesem Umfeld auch mal mit ein bisschen New Yorker Realitäten bekannt gemacht worden. Er muss wohl auch auf die ein oder andere Messerstecherei mal gesehen haben und das hat ihn dann auch dazu bewogen, zu dieser alten, verdammt normal, lass doch die Liebe regieren. Übrigens wurde im Fernsehinterview mal gefragt, wenn er nur ein einziger Song von ihm existieren dürfte, welcher wäre das? Und er antwortete natürlich Let Love Rule, weil es nicht nur der Ausgangspunkt wäre, sondern so sagt er auch heute noch, die Grundlage seines ganzen Lebens.
Die Präambel seines Grundgesetzes.
Ja.
Katharina, du hast so ein paar Sound-Assoziationen gehabt. Wir haben viel diskutiert um die verschiedenen Sachen, die zu finden sind in dem Sound von Lenny Kravitz in seinen Songs.
Ja, also ich möchte wirklich vorneweg schicken, er hat das nicht kopiert. Das war nicht, und jeder kann auch andere Dinge darin hören. Also das ist vollkommen okay und ich glaube, das will er auch. Und es geht mehr darum, er fasst da so seine Einflüsse rein in seine Songs. Das ist ja auch vollkommen okay und kreiert so eine Art Sound-alike. Ja. Das gibt's ja häufiger. Es ist kein Zitat, aber es ist irgendwie so, es erinnert an irgendwas. Und mich hat gerade diese Let Love Rule, dieser Abgang, hat mich irgendwie total an White Room von Cream erinnert. Ich kann nicht sagen warum, aber das war meine Assoziation.
Hören wir mal rein.
Love. Ist natürlich eine andere Tonart.
Ja, das ist, die Gedanken sind frei.
Ja, die Gedanken sind frei. Cream war für ihn, hat er viel gehört, kannte er gut?
Absolut, ich bin bei dir, das ist genau das. Ich habe auch ein Beispiel mitgebracht, weil du, deine Gedanken sind dann nur am Floaten. Wenn du ein bisschen affin bist und viel Musik gehört hast in deinem Leben, fallen dir 100.000 Sachen an diesen Songs auf. Ich habe auch ein kleines Ding mitgebracht. Und zwar gibt es in dem Mittelteil so einen Basslauf, der mich immer fasziniert hat, hat mir immer sehr gut gefallen bei dem Song und hat auch lange überlegt, ah, was erinnert mich das denn? Wir hören mal rein. Und jetzt kommt der Bass. Geil, ich finde es geil. So. Ich dachte, Mann, du kennst doch dieses Auf-Ab. Und dann fiel es mir wieder ein und ich glaube, wir hören mal kurz Jimi Hendrix' Hey Joe. Bisschen kürzer die Frage. Ja. Singt der Let Love Rule im Hintergrund? Also es ist natürlich ein Tempo ist anders, die Phrase ist dadurch viel kürzer gefasst, aber es ist, glaube ich, so von der Art her dieselbe immer wieder nach unten springende Phrase, die dann nach hoch läuft. Also man hört, es gibt viele Assoziationen, was Lenny Kravitz angibt in seine Songs und es passiert in jedem Song.
Kravitz ist da so eine Art Schmelztiegel. Also wirklich, man schmeißt das wie so rein und dann entsteht was Neues,
gut, das
was,
ist,
was
ist, anderes. Ist quasi sein Lebensthema, ne? Das, was du schon gesagt hast, Stefan, ne? Dass er schon einfach immer damit aufgewachsen ist, Multikulti in Reinform und hervorragende Ergebnisse daraus, also eine sprühende Kreativität. Und das auch noch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, als absolutes Multitalent, ne?
Auch, ja, er ist Schauspieler, natürlich hat er große Schauspieler. Und er ist auch in seinem Leben auch ein sehr großer Kunstkenner. Er hat in den Bahamas in seinem Haus, glaube ich, sehr wertvolle, viele ganz tolle Bilder hängen. Er ist ein ganz großer Hausdesigner, muss man auch mal sagen. Er hat ein sehr großes Gefühl für Mode. Er hat mal gesagt, producing a record and designing a house is the same. Also du siehst schon, er ist halt ein Bohem. Also er ist mit einer Superstar-Mutter auf, mit jemandem, der dauernd diese künstlerische Basis hatte. Und da ist er in allen Bereichen, ist er echt weit vorne. Und wenn du die Bilder von seinen Häusern siehst in Bahamas, das sind ja Kunstwerke am Interieur, das ist unglaublich.
Ja. Zum Song Let Love Rule gibt's ja auch einen Schuh. Also er hat einen Schuh designt, auf dem dann die Lyrics von Let Love Rule draufstehen von Toms. Also auch da, er kennt auch einfach keine Grenzen. Also musikalisch wie im Design, also er macht da auch einfach alles, was ihn auch kreativ anspringt. Und was du eben auch gemeint hast, Frank, dieser Multi-Instrumentalist, er hat Love Let Rule, hat er die Instrumente komplett selbst eingespielt. Der Einzige, der noch irgendwie was mit eingespielt hat im Studio, ist Henry Hirsch.
Aha. Aber
das Saxophon Solo hat er nicht gespielt.
Stimmt, das Saxophon Solo, sorry.
Streicher
das
auch nicht, oder?
Das war Carl Danson.
Nee, da hat er einen Cello-Spieler. Ja, also aber natürlich hat Katharina recht.
Das Bandset hat er
genau. Also Gitarre, Bass, Drums, gesungen, klar, hat er, ja. Und dann Henry Hirsch hat die Orgel dazu gespielt und Carl Danson am Saxophon, ja, also, ne? Aber trotzdem dieses Grundgerüst zu schaffen und dieses Grundgerüst auch erstmal so, weil darauf baut ja alles auf, ne? Also Schlagzeug, Bass, Gitarre, so, das ist so die Basis von diesem Song. Und er singt dann drüber, also er baut sich seine Songs auch selbst zusammen. Und das ist das Besondere, dass er das A kann und auch macht. und vor allem auch einfach wie für jedes Instrument wie ein Studiomusiker.
Und er hat natürlich, verwundert es nicht, dass seine Memoiren eben auch nach dem Titel benannt sind, Let Love Rule. Und es gibt noch eine ganz interessante, wo wir schon bei seiner Herkunft waren, Anekdote zu Let Love Rule. Und zwar hat er während eines Live-Konzerts oder kurz davor erfahren, dass sein Vater gestorben ist, hat das den Leuten erzählt. Die waren total schockiert. Oh Gott, der Mann steht auf der Bühne und hat sein Vater ist gestorben. Dann hat er ihm diesen Song gewidmet. Und gesagt, nee, der ist ja jetzt an einem besseren Platz, alles gut. Und da muss man aber sagen, die hatten ein richtig schweres Verhältnis. Stefan hat es schon angesprochen und erst auf dem Sterbebett quasi versöhnt wieder, als er schon sterbenskrank war. Das ist auch eine sehr berührende Geschichte.
Ja, zeigt auch für mich, wie offen Lenny Kravitz da war. Also, weil er muss wirklich ein schwieriges Verhältnis mit seinem. Also, wir reden jetzt nicht von wie bei Oasis oder sowas, dass da geschlagen wurde. Aber er hat ein schwieriges Verhältnis von diese Disziplin.
Kühle, ja, Kühle.
Dieses soldatische, diese große Disziplin, diese Kühle, das hat ihn überhaupt nicht, so einen kreativen, so ein Kreativvulkan, ja, der seit dem fünften Lebensjahr weiß, ich habe nur einen Wunsch, ich möchte Musiker werden. Ja. Das hat ihn schon sehr bedrückt in seiner Kindheit. Und umso größer finde ich diese Geste, sich dann mit seinem Vater wieder versöhnen zu können.
Ja,
ich finde das eine tolle Geste.
Ja. Ja, und zu sagen, er ist jetzt an einem besseren Ort, hat ja auch mit seinem Glauben zu tun, mit seiner Spiritualität. Er ist bekennender Christ und glaubt eben auch an die Wiederauferstehung.
Ja, aber er ist, wie soll man das nennen, Multichrist. Also ich glaube, er ist nicht so irgendwie an eine Konfession gebunden, sondern nimmt alles mit so. Also Spiritualität ist drin, aber dadurch, dass er eben jüdisch und christlich aufgezogen ist, ist für ihn...
Naja,
genau wie in der Musik, der nimmt da alle Einflüsse auf und
ja, aber er hat ein Tattoo auf dem Rücken, wo drauf steht, mein Herz gehört Jesus Christus.
Na, wenn das so ist.
Also.
Ja, und bei Jesus Christus, das möchte ich hier nochmal betonen, gibt es ein zentrales Thema und das ist Liebe.
Ja.
So,
Liebe.
Und das ist auch sein zentrales Thema.
Da schließt sich der Kreis. Wir kommen nochmal zu Lisa Bonet. Denn beim Video zu Let Love Rule spielt sie nicht nur mit, sondern hat auch Regie geführt. Also sie ist auch ein Teil dieser Produktion, wenn man so will.
Dieses Video hat sie gedreht, hat sie Regie geführt. Sie sind in einer Art Wald mit der Familie und die Band steht irgendwie auf dem Feld und spielt. Also es ist irgendwie so ein bisschen, man hat so das Gefühl, das sind Familienaufnahmen, die sie da machen. Mhm. Und es erinnert, also es hat mich so ein bisschen an den Werbespot erinnert, in dem Lenny Kravitz 1971 schon mitgespielt hat. Er war ein Kind in dem Werbespot von Florida Boy. Und irgendwie ich hatte diesen Spot mir mal angeguckt und habe dann danach das Video nochmal geschaut und dachte so, ah ja, da laufen auch die Kinder rum. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen dran erinnert. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das in irgendeiner Beziehung zueinander steht. Aber es ist halt dieses lockere Familie.
So ein Hippie-Feeling.
Hippie-Feeling, halt, die Familie ist zusammen, klein und groß. Und dann sieht man wieder die Band irgendwie auf dem Feld und dieses naturnahe. Und also... Ja.
Und Lisa Bonet war immer in den Kreativprozess mit eingezogen zu den Aufnahmen Let Love Rule. Da hat sie ja auch im Studio teilweise geschlafen. Mhm. Da war sie auch immer dabei, unmittelbar an seiner Seite. Hat ein bisschen was, weil wir mal über John Lennon gesprochen haben, hatten sie ein bisschen was von John Lennon und Yoko Ono.
Ja, aber sie haben die anderen Bandmitglieder damit nicht genervt. Ja. Großer Unterschied. Aber sie
gab
hat auch.
Keine.
Ja, genau, was? Deswegen. Nein, sie hat ja auch Texte mit ihm zusammengeschrieben für dieses Album.
Mhm. Machen wir weiter mit Track 4. My Precious Love, große Gefühle, große Seele. Wir gehen mal rein in den Refrain. My precious love.
My precious love.
Wie er es da rauszögert an der Stelle, gell so.
My Precious Love. Wenn wir hier zusammen die Titel raussuchen, die wir stellvertretend fürs gesamte Album besprechen wollen, dann macht Stefan gerne hinter jedem Vorschlag eine Schlagzeile. Und bei Precious Love steht geschrieben, Gott segne Otis Redding und alle anderen Götter.
Wir hören jetzt mal den Anfang von Precious Love. Und like a dream. Wenn da diese Schweineorgel angeschmissen wird. Ja, und dann hören wir mal, jetzt nicht Otis Redding, aber auch aus der Periode mal in When a Man Loves a Woman von Percy Sledge rein. Und dann weißt du, wo diese DNA zu diesem Song herstammt. Das ist ganz klar, das ist Al Green, das ist Otis Redding, das sind diese alten Soul-Übersänger, die, wie Katharina schon schön gesagt hat, Dinge auch mal gerne rausgezögert haben, in ihren Songs eine so unfassbare Spannung erzeugt haben und diese Schweineorgel einfach groß. Ich weiß nicht, also das ist ja, stell dir vor, du gehst zum Musiker und sagst, pass mal auf, spiel mal einen Song, so wie die Alten. Das wird's, aber das ist auf den Punkt, das klingt so wie in diese Zeit gesetzt. Das können andere gar nicht besser machen. Das hat diesen wahnsinnig schönen alten Soul-Vibe, aber du nimmst es trotzdem mit und sagst, wow, in der Zeit selber, 89, ist es wieder was Neues für dich. Also yeah. weil es so aus der Zeit rausfällt und das ist einfach toll. Oder Otis Redding, oder hör mal, Otis Redding, Try a Little Tenderness. Dann bist du da voll in diesem Song drin und es ist wirklich magisch, um es nochmal zu sagen, wie er es schafft, diese musikalische DNA in seine DNA so einzuflechten. Und wir haben vorhin mal gesagt, was ist das? Mich erinnert ja irgendwie sein das ganze Album so wie eine Reihe von guten Drinks an einer Bar. Ja, da hast du einen Spritzer Song, dort 2 Zl Bass Funk, 3 Zl Rock und als Garnitur ein Häubchen Sexiness. Ja, das ist so.
Das Häubchen das, sexy.
Das ist so.
Ich stelle mir das gerade bildlich
vor. Die Schlagsahne oben drauf. Nein, schönes Bild. Ja, ich bin voll bei Stefan.
So finde ich, klingen all diese Songs. Ja, setz dich an die Bar und trink einen von diesen geilen Drinks nach dem anderen. Und was sehr schön ist natürlich bei der Nummer ist, so ein kleines Dankeschön an Henry, der ihn ja wirklich begleitet hat, der ihn immer wieder mitgenommen hat im Studio und der dann auch mal namentlich kurz vor ein bisschen Piano spielen auch erwähnt wird. Hör mal rein.
Und das Piano spielt er auch.
Ja. Lässig?
Go Henry.
Go Henry. Go Henry. Das ist auch so eine Soul Attitude. Yeah. Ja, also das können auch James Brown zu seinem Saxophonisten sagen. Ne? Yeah. Come on, play the saxophone for me now. Und man hört Henry Hirsch kann auch Keyboard spielen und Klavier.
Er kann es
also,
wirklich.
Das ist wirklich. Und er kann es genauso oldschool wie Lenny es spielen kann. Ja. Und wir haben schon drüber geredet, 85 haben sie sich kennengelernt, war auch ein großer Vintage-Fan, hat den Sound unheimlich gemocht und war dann natürlich bei diesem Album. Ach, der Song ist eigentlich so geil.
Hey Stefan, nein. Da kann man schon mal rauskommen.
Die Schweineorgel!
Ja.
Früher, wenn du in Bands gespielt hast und jemand hatte den Sound, hast du immer gesagt, komm, schmeiß die Schweineorgel rein. Und der Bass gibt nochmal Drama.
Yeah! Ach, wunderschön.
Nein, Henry Hirsch, wir haben ja viel über ihn schon gesagt heute. Und er war einfach ja nicht nur Keyboarder in der Band, sondern er hat Lenny, und das hat man kurz auch natürlich zu dem gebracht, was er war, weil Lenny ursprünglich so ein bisschen die Idee hatte, komm, ich möchte auch ein Superstar sein und Henry, ich möchte eine Band.
Ja.
Ja, nur er hatte sich eh schon Geld von seinem Vater geliehen für die Produktion und es hat nicht gereicht, also gute, wirklich spitzen Session-Musiker einzuladen, weil die richtig teuer waren. Sie hatten mal einen Schlagzeuger, was eine sehr schöne Anekdote ist, haben mit ihm auch aufgenommen, auch Let Love Rule, glaube ich. Und dann hinterher sich angehört, weil Lenny Kravitz hatte die Nummer auch aufgenommen auf dem Schlagzeug und Henry Hirsch sagt dazu ihm, sag mal, wir brauchen noch keinen Schlagzeuger. Du klingst authentisch. Also es muss so gewesen sein, dass diese Suche nach diesem authentischen Sound einfach auch dann nur auf Lenny geführt hat. Und dann kamen sie auf die Idee, nachdem das alles nicht geklappt hat, und das hat Katharina auch schon lange gedacht, da hat Henry Hirsch zu ihm sagt, pass auf, dann machst du das Ding alleine. Du brauchst keine Band. Und dann kam natürlich auch, okay, wenn ich es alleine mache, dann muss ich auch in der Tat nicht mehr Romeo Blue heißen. Weil das klingt nicht nach alleine.
Ja.
Deshalb klinge ich wieder Lenny Kravitz. Und dieses alleine ein Album machen, das hat ihm natürlich schon immer gereizt. Weil Stevie Wonder, haben wir schon geklärt, der ja auch sehr, sehr seine Produktion kontrolliert hat. Aber für ihn war ja, was das anging, das Übervorbild war ja Prince. Seit er die alten Alben gehört hatte, war
hätte jetzt keiner erwartet.
Nein, es geht nicht. Ja, musikalisch ist auf dem Album, muss ich ehrlich sagen, höre ich nichts davon. Aber diese
beim Gesang?
Ja, aber es ist mehr diese Macht zu haben. Es gibt die alten Alben von Prince haben diese magischen Worte produced, arranged, composed and performed by Prince.
Ja.
So, und dieses darin liegende, ich habe alle Kontrolle über meine Produktion. Das hat ihn schon immer super gereizt. Und das wollte er schon immer haben. Und als Henry Hirsch ihn dann drin bestätigt hat, dann macht das Ding doch allein. Da hat er natürlich zugepackt, sofort, weil das war das, was er immer schon wollte. Er hat nachher, war ein guter Prince und er waren gut befreundet, haben auch in Paisley Park ein paar Sachen aufgenommen. Sie haben auch zueinander gefunden, muss man ehrlich finden, ehrlich sagen, dann auch als Freunde. Und das war für ihn groß. Übrigens, das Studio, Herr Hirsch hat es ihm zum Sonderpreis gegeben. $25 am Tag hat es gekostet. Ach, guck mal. Für die Statistiker da draußen. Und ja, das macht dein Ding, hat es nach vorne gebracht. Und das hat war ja auch die Aufnahme. Heinrich Hirsch hat mal geschrieben, wie die aufgenommen haben. Also es war ja so, dass Lenny Kravitz in der Regel sich als Schlagzeug gesetzt hat, den Song gedanklich vor sich hergesungen hat und dann das Schlagzeug eingespielt hat. Manchmal war Henry Hirsch dabei und hat, wir kommen nachher noch auf den Song, Fender Rhodes oder eine Piano-Linie dazu. Macht man heute, glaube ich, im Studio, das heißt, glaube ich, Guiding Line, dass man so den Song, das wurde dann gelöscht oder wenn es gut geklungen hat, blieb man dabei. Darum tauchen auch öfters mal Fender Rhodes oder so auf dem Album. Auch das, glaube ich, gehört zu dieser Linie dazu. Und dann hat daraufhin über diese Schlagzeugspur geht es ja los mit Bass, Gitarre und ganz zum Schluss der Gesang. Das war die Produktionsfolge, die Lenny Kravitz hatte. Und wenn ein Musiker dabei war, durfte er halt auch mal noch was einspielen.
Katharina.
Und für Henry Hirsch muss man auch sagen, war die Zusammenarbeit mit Lenny Kravitz auch ein Startschuss für seine eigene Karriere, auch als Producer. Er hat dann auch mit Mick Jagger zusammengearbeitet. Er hat mit Vanessa Paradis gearbeitet, mit Lionel Richie war bei ihm im Studio, Patti LaBelle, Michael Jackson auch dann, Madonna, Joan Osborne. Also er hat dann schon auch eine Palette an Stars. Lenny, möchte ich sagen, hat für ihn auch eine Palette an Stars da irgendwie mit reingezogen. Also er profitiert da auch. Aber er hat auch einen, und das möchte ich wirklich nochmal betonen, auch einen großen Anteil daran, dass dieses Album wirklich so auf den Punkt klingt, wie es klingt. Also das ist schon auch berechtigt, dass er da im Windschatten von Lenny Kravitz auch seine eigene Karriere nochmal deutlich nach vorne gebracht hat.
Machen wir gleich mal weiter mit Stefans Überschriften. Bei Build This Garden For Us steht, und nochmal zurück in die Hippie-Zeit der End-60er. Tja, und da fackelt Lenny gar nicht lang und fängt, wie er es des Öfteren macht, gleich mit der Hookline an. Das sag ich.
Ich wäre ja froh, wenn ich nur den Song geschrieben hätte und vergessen hätte, auf diese Cello-Line zu kommen. Aber da drauf zu kommen, das ist das Extra, das ist der Treffer. Das macht den Song zur Magie.
I built this garden for us. Zweite Single vom Album. Simon Reynolds von Melody Maker hat geschrieben, dass es eine hochkarätige, organische Version von Prince sei. Stefan, sei gut gemacht, aber nicht als Musik zu begreifen. Das kann sein, dass ich da jetzt Unsinn übersetzt habe, aber ich kann den Kollegen nicht verstehen, was er gemeint haben könnte. Well made, but not what you could call music. Keine Ahnung. Was sagst du dazu, Katharina?
Für mich ist das pure Musik und pure Hippie-Magie. Es ist eine Hippie-Hymne. Ja. Also,
lassen wir das Zitat einfach weg.
Also
komm.
Ich weiß nicht, was der Kollege da...
Es ist gut, aber keine Musik.
Ja. wo fange ich an, damit Stefan nicht gleich hier mit Steinen durchs Studio schmeißt?
Lenny Kravitz, das ist doch ein für alle Mal geklärt.
Das ist ein für alle Mal geklärt.
Ja.
Hört mal in dem Podcast zu Oasis rein.
Also Lenny Kravitz, um das mal vorweg zu schicken, war ein großer John Lennon-Fan. Ich möchte fast sagen Verehrer. Mhm. Ne? Wir haben, Stefan hat schon angedeutet, Let Love Rule ist sein All You Need Is Love. Und I Built This Garden For Us habe ich gehört. Und ich hatte sofort eine Assoziation, mal wieder, wie so oft bei Lenny Kravitz. Und das kann man natürlich auch ganz anders hören. Es war meine persönliche Assoziation. Es war mein Strawberry Fields.
Mhm.
So, ich habe es mal ein bisschen miteinander, weil ich habe dann gedacht, warum habe ich diese Assoziation? Also warum spüre ich für mich da Strawberry Fields und habe es versucht mal ein bisschen zusammenzuschneiden. Und Stefan hat es gerade schon gesagt, die Idee mit diesen tiefen Streichern, das ist Magie.
Mhm.
Da muss man erstmal drauf kommen. Und Ich höre die auch in Strawberry Fields. Wir hören mal rein. Da sind die tiefen Streicher. Und hier in Strawberry Fields. Ja?
Mhm.
Es ist ein Soundalike mal wieder. Und auch, wir haben hier die Fender Rhodes.
Ja. E-Piano, für alle, die das Fender Rhodes nicht kennen.
Und die Beatles haben das Mellotron.
Mhm.
Und dann haben wir noch das Gitarren-Solo am Ende. Und in Strawberry Fields. So, also es gibt so ein paar Anleihen, die irgendwie ja miteinander übereinstimmen. Ich möchte nicht sagen, dass er jetzt hier Strawberry Fields...
Doch, pass auf, Katharina, du darfst das gerne sagen. Natürlich hat er in seinem Leben Strawberry Fields gehört und natürlich ist diese Cello-Linie irgendwie davon inspiriert. Und natürlich ist, was Fender Rhodes, glaube ich, ist eher das, was ich versucht habe vorhin, so dass es noch übrig geblieben ist von der Produktionsspur, einfach weil sie ja gesagt haben, wenn es toll klingt, nehmen wir es mit. Aber da bin ich voll bei dir. Das ist genau das, was dieses Album ausmacht, was die Größe, auch das Thema allein, der Garten, den du aufbaust, dieses hippieske Thema ist großartig.
Und dann halt eben auch Strawberry Fields, ne? Also die Erdbeerfelder, ne? Das Erdbeerfeld, auch dieser,
was ja in Wirklichkeit Kinderheim war.
Ja, genau richtig. Aber trotzdem hat man diese Natur und dieses Grün erstmal irgendwie als Assoziation.
Ja,
und Lenny Kravitz hat ja dann auch im Jahr drauf, 1990, beim großen John Lennon Memorial Konzert gespielt und hat dort Cold Turkey performt. Also es gibt schon eine John Lennon-Nähe.
Ja, überhaupt nicht, weil bei World, wollte ich sagen, weil wir hatten vorhin von der Plattform von Virgin, als die Leute dort saßen und sein Demoband hörten, schrieben sie Dinge auf einen Zettel und einen dieser Zettel hat dann Lenny Kravitz mal umgedreht nach dieser Session und da stand dann drauf, Prince meets John Lennon. Das war das Urteil der Plattenfirma, als sie dieses Band hörten. Ich bin da absolut bei dir. Das ist die Größe dieses Albums, dass du mit deinen Gedanken so fliegen kannst in allen musikalischen Universen, das ist ganz toll. Ich finde ein bisschen komisch, dass er textlich so, sich ein bisschen isoliert. Also Ass ist ja auch ein bisschen selbstgerichtet. Ich glaube, es ging auch um, so Lisa Bonet war da auch so spirituell damit dabei. And I build a garden for the world, hätte ich vielleicht so von seiner Grundhaltung erwartet. Ja, insofern bin ich ein bisschen irritiert, dass er sich da so ein bisschen selbst
bezieht. Ich habe auch kurz an Garten Eden gedacht. Ich weiß nicht, ob
du denkst größer. Ja.
Ein Paradies für zwei. Ein
Paradies, genau.
Wir fahren irgendwo hin.
Super, also das ist eine andere Geschichte. Super ist ja, wenn wir Strawberry Fields hören, haben wir dieses Cello, man sagt, mehr kontrapunktig gesetzt. Ich finde, bei Lenny Kravitz ist das ja, merkst du schon, dass er aus einer Richtung ist, es ist mehr so als, wie Katharina immer so gerne bemerkt, als Call and Response.
Ja.
Also Lenny singt was und das Cello antwortet mit einer Phrase drauf. Ist ein bisschen anders als bei Strawberry, aber das finde ich auch das Tolle, dass er mit diesen Elementen ganz anders umgeht. Riesig.
Wir haben jetzt schon öfter darüber gesprochen, mit welchen interessanten Kontrasten Lenny Kravitz aufgewachsen ist. Schwarz und weiß, jüdisch und christlich, zwischen Jazz, Soul, Pop und Klassik. Themen, die sich durch sein ganzes Werk ziehen. Klar, was die Auseinandersetzung mit dem alltäglichen Rassismus in den USA betrifft, ist Mr. Cab Driver ein großartiges Beispiel für die Art, wie Lenny Kravitz sich hat inspirieren lassen. Ein New Yorker Taxifahrer, der Cab Driver, will ihn nur aufgrund seiner Hautfarbe nicht ins Studio fahren. Die Session platzt, aber am Ende des Tages gibt's einen neuen Lenny Kravitz-Song. Hier ist Mr. Cab Driver.
Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin.
Da Lou Reed ist auch wieder dabei.
Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help.
Mr. Cab Driver, die dritte Single aus Let Love Rule, Stefan. An dem Song kann man viel lernen über den Künstler und den Menschen, Lenny Kravitz, ne?
Gut, die Situation hast du schon beschrieben. Der Taxifahrer wollte ihn mitnehmen. Er hat ihn sogar nach Lennys Aussage mit dem bösen N-Wort beschimpft und dann entsprechend rausgeschmissen. Die Session ist in der Tat geplatzt und Lenny ist dann nach Hause, war ein bisschen angesäuert, war aber auch verwirrt, was diese Erfahrung angeht, muss man wirklich sagen, weil wir haben die ganze Biografie von ihm schon gehört und Lenny Kravitz hatte lange Rassismus nicht zu spüren bekommen. Also für ihn war schwarz-weiß, war für ihn als Kind einfach was Natürliches von seinen Eltern. Schlussendlich zum Beispiel seine Mutter war dann bei Jeffersons auch das erste schwarz-weiße Ehepaar in der Primetime im amerikanischen Fernsehen. Also er hatte dieses Zusammensein eigentlich immer kennengelernt, auch in dieser Kunstszene. Das war für ihn, da hatte er Rassismus so wie auf der Straße existierte, hatte er gar nicht kennengelernt. Mhm. Also es war für ihn, er lernte es zum ersten Mal, muss man sagen, an der Highschool kennen. Da musste er ein Formular ausfüllen, also wurde es ihm bewusst, musste er ein Formular ausfüllen und da wurde er hinterher nach seiner ethnischen Zuordnung gefragt, schwarz-weiß oder Asiate und ging dann hin und fragte die Leute, warum das wichtig sei, warum das angekreuzt werden müsste. Da war er so aus seinen Schilderungen her zum ersten Mal, boah, okay, was soll der ganze Quatsch überhaupt? Ja. Vorher war er gesellschaftlich nicht damit mit dem harten Rassismus konfrontiert und hat dann halt diese Situation erlebt und es war schon so eine kleine traumatische Erfahrung für ihn.
Klar.
Er hat immer gesagt, er hätte einen Schuss Humor in dem Song. Ich höre ihn nicht, verstehe aber, glaube ich, dass es so ein bisschen,
die Haltung,
es ist ein bisschen laissez-faire, genau. Das hat ihn genervt, aber es hat ihn jetzt nicht in ein Trauma versetzt, dass er plötzlich hinterher Aktivist werden musste.
Weil ich glaube, das hört man in diesem, wie er singt, ne, dieses Lou Reed-mäßige, dieses, ihr könnt mich alle mal. Ne? Das ist wahrscheinlich das, was er mit Humor meint, diese Haltung, mit der
er
das.
Aber er war da nie Aktivist oder er ist dann halt nach Hause gegangen und hat einen Song darüber geschrieben. Und dann ist er halt am nächsten Tag ins Studio gefahren und er hatte mit Rassismus wirklich wenig Erfahrung.
Das Video,
wir könnten noch ein bisschen über die Gitarren reden, aber das machen wir jetzt nicht.
Ja, erzähl was von den Gitarren.
Nein, die sind natürlich faszinierend. Also es ist dieser Minimalismus in diesem Song, der hat mich auch damals, als ich das Album aufgelegt hatte, war das einer meiner Lieblingssongs, weil die einfach so minimalistisch sind, auch so repetitiv. Und diese schrappelige Gitarre dazu und der Bass.
Das ist diese Lou Reed.
Unbelievable.
Es erinnert schon auch an diesen schwarzen Blues, ne? Der ja schon auch von Diskriminierung singt. Und so, und diese schwarzen Blueswurzeln, ne, die.
Jetzt haben wir aber auch einen weiten Bogen gespannt, von Lou Reed bis zu den schwarzen Blueswurzeln.
Ja, aber ne? die von der harten Arbeit auf dem Feld singen und so weiter. Also, das ist schon auch in der Musik zu spüren.
Und es war, um einfach nochmal zurückzukommen auf die ganze Ausstellung, es war für mich damals auch so eine Erfahrung, wo ich hatte, wie, mit welchen, sagt man heute, dicken Eiern geht der ins Studio und haut so einen Song da einfach mal raus. Also so vom ganzen Umfeld. Du hast gesagt, das war Like a Prayer, Madonna, das waren Überproduktionen. Also was da so im Umfeld stattfand, was da so im Umfeld stattfand, riesen Überproduktion. Da geht er hin und nimmt diese Gitarre und macht das Schlagzeug ein bisschen Bass. Fertig ist er.
Ja.
Großartig, dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstverständnis, diese Überzeugung, das tun zu können und zu wollen, und ihr kauft es.
Und weil Lenny Kravitz einfach auch ein Groove-Gott vor dem Herrn ist. Ja. Also er ist wirklich ein Groove-Gott. Ja. Also die Songs, die können gar nicht anders. Ne? Ja. Die haben ein Feeling. Also, und das finde ich auch wirklich sehr, sehr beeindruckend bei Lenny Kravitz.
Sehr schön ist auch, dass das Video erzählt praktisch diese Geschichte, ne? Und es ist in Schwarz-Weiß gedreht. Besser könnte man die Sache nicht zum Ausdruck bringen. Ne? So, jetzt noch die herzzerreißende Akustikballade Rosemary. Lenny Kravitz singt über ein verwahrlostes, verlassenes Mädchen, erst 5 Jahre alt, und appelliert an sie, den Glauben nicht zu verlieren. Hier kommt Rosemary. Schöner Akustikgitarren-Sound.
Das ist quasi dasselbe wie bei Bad Company, der letzte Song. Little Mary was 5 years old. Her parents left her, she was out in the cold. Alone to live and find a way. In this great world of heartache and pain. Geil.
Katharina, Rosemary, herzzerreißende Akustikballade, spirituelle Seite von Lenny Kravitz mit Bluesharp und Akustikgitarre. Ja. Mal wieder noch was ganz anderes.
Und wunderschön. Ja. Der Text stammt von seiner Frau, Lisa Bonet hat den Text geschrieben und sie hatte tatsächlich eine relativ harte Kindheit, möchte ich schon sagen. Also sie ist ähnlich aufgewachsen wie Lenny Kravitz. Da war es nur umgekehrt. Ihre Mutter war eine weiße jüdische Lehrerin und ihr Vater war ein afroamerikanischer Opernsänger. Und die Eltern haben sich schon in der Kindheit, als sie noch sehr, sehr klein war, getrennt. Also verlassen, ein verlassenes Mädchen. Und sie hat auch ihren Vater nie kennengelernt. Und in dem Song sind es für mich drei Dinge, um die es geht. Es geht erstmal um das tatsächlich Verlassensein. Also die kleine Mary, sie war 5 Jahre alt, die Eltern haben sie verlassen und sie musste raus ihren eigenen Weg finden. Darum geht's am Anfang. Und um das zerfledderte, geblümte Kleid und die beschmutzten, tränenverschmierten Wangen, ihre Füße kalt und ihr Nacken kalt und dieses arme...
Da steigen mir die Tränen in die Augen,
wirklich,
wenn du das hier so
erzählst. Also das ist wirklich herzzerreißend auf diese eigentlich sehr eingängige Akustikgitarrenphrase. Und dann geht's weiter im Song. Das ist dann der nächste Step, das ist der Glaube. In dem er singt dann... es wird der Tag kommen, es wird dein Tag kommen, behalte den Glauben in deiner Seele. Also wenn du nur fest genug glaubst, dann es wird alles gut. Und er singt ja dann auch, dass sie sich an den Perlen fest in ihrem Herzen festhalten soll. Also so eine kleine Anspielung auch an den Rosenkranz, Gebete. Also wirklich der direkte Glaube als Quelle von Kraft und Hoffnung. Darum geht's. Und dann geht es um die eigene Widerstandskraft. Dieser harten Welt gegenüber, der man ausgesetzt ist.
Resilienz nennt man es heute.
Genau. Und es geht auch, und das wird auch direkt gesungen, alles, was du brauchst, ist Christus, um es zu empfangen. Es gibt ewiges Leben für jede Seele. Also der Erlöser. Also wieder der christliche Glaube, der hier auch im Zentrum, im Mittelpunkt steht, als Kraft, als hoffnungsgebend. Und auch die eigene Stärke darin zu finden. Das ist so die Botschaft. Für der Weg, der eigene Lebensweg kann noch so hart sein. Behalte dein Glauben, behalte das Positive, ne? Das ist für mich. Und wenn man in Lennys Worten sprechen will, behalt die Liebe in dir. Und dann wird alles gut.
Und diese Trennungserfahrung hat ja Lenny auch gemacht bei seinen Eltern, die ja auch geschieden waren, als er dann erfuhr, dass sein Vater die Mutter betrogen hatte die ganze Zeit und dann das fand ich sehr traumatisch, dann, wenn sie sich, also sich nochmal getroffen hatten und dann die Mutter nach der Aussprache zu seinem Vater sagte, so, was hast du dazu zu sagen? Und er drehte sich zu Lenny und sagte, dasselbe wird dir auch passieren. Und ja, was denkt dann Lenny Kravitz, als er sich von Lisa Bonet getrennt hat? Er hat seine erste Ehe auch nicht zu Ende gebracht. Und sein Vater hatte damals diese Worte ihm hinterlassen, das wird dir auch passieren. Und es ist ihm passiert. Also er hat ja diese Trennungserfahrung, hat er ja auch. Ich glaube, das kann er gut nachvollziehen, was Lisa Bonet dort an Einsamkeit und alleingelassen werden und so in dem Text untergebracht hat.
Spannende Geschichte. So, und bevor wir jetzt zum Vermächtnis von Let Love Rule kommen, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr euch für Videospiele und alles drumherum interessiert, unser lieber SWR1 Meilensteine-Kollege Patrick Schütz war vor kurzem auf der größten Videospielmesse der Welt, der Gamescom in Köln. Und er hat die Stimmungen, Trends und Spiele-Highlights eingesaugt und im Hosentaschenformat zusammengefasst im Podcast Reisegruppe Gamescom. 7 Folgen sind es geworden mit ganz vielen tollen Gästen. Den Podcast gibt's natürlich in der ARD Audiothek. Ein Schlusswort steht an. Was ist das Vermächtnis?
Ich sag dir was, mein Vermächtnis ist von Lenny Kravitz. Das schlechte Gewissen, wenn man sich im Alter von über 60 im Bart im Spiegel sieht, weil man vorher das neueste Lenny Kravitz Video gesehen hat und er aussieht wie ein Adonis mit Sixpack, was nach eigener Aussage daran liegt, dass er sich vegan ernährt. So, das ist mein Fazit bei Lenny Kravitz. So,
da habt ihr. Was soll man da draufsetzen? Danke euch. Ciao.